Südwestradio.
Hallo und guten Abend in dieser Sommerzeit. Sommerzeit, Ferienzeit, Reisezeit. Haben Sie Ihren Jahresurlaub schon hinter sich? Und wo waren Sie? Mehr im Norden oder weiter im Süden? Natürlich wird von uns Mitteleuropäern der Süden bevorzugt. Aber haben Sie denn schon mal den Norden versucht? Also die baltischen Länder mit ihren kilometerlangen Sandstränden, den hohen Wanderdünen und den blitzsauberen backsteinschmucken Städten in Estland, Lettland und Litauen halten auch ihren Reiz für Sie bereit. Also, ich war jetzt in Litauen. Zugegeben, es war mehr eine Dienstreise.
Fällt mir schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen, mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah, wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben, ohne Reue nach vorn in eine Zukunft zu schauen. Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Wie wertvoll Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit. Geboren, um zu leben.
Einige Informationen zu Litauen gefällig. Litauen ist ein Staat in Nordeuropa und der südlichste der drei baltischen Staaten. Es grenzt im Westen an die Ostsee und hat gemeinsame Grenzen mit Lettland, Weißrussland, Polen und der russischen Oblast Kaliningrad. 1253 entstand das erste Königreich Litauen. 1795 wurde Litauen von Russland eingenommen. Diese Besetzung dauerte über 120 Jahre. 1918 erlangte Litauen seine Unabhängigkeit, wurde aber später ein Opfer des Hitler-Stalin-Paktes mit der Folge der Eingliederung in die Sowjetunion. 1940 besetzten sowjetische Truppen das Land. 1941 bis 1946 erfolgte die deutsche Okkupation. Mit dem sowjetischen Sieg über die deutschen Truppen wurde auch Ostpreußen zerschlagen. Der Bereich um Königsberg bis Tilsit wurde russisches Sondergebiet. Der restliche Teil, das Memeland, fiel wieder an Litauen. Mit diesen veränderten Grenzen wurde Litauen wieder in die Sowjetunion eingegliedert. 1944 bis 1953 folgten Massendeportationen von Litauern, Repressalien gegen das litauische Volk, aber auch bewaffneter Kampf gegen das Sowjetregime. Wir hörten gerade die baltischen Musikanten. Bei dem Stichwort Tilsit lassen wir doch einmal Herbert Kober, der ja in unserer Sendung seit jeher Straßennamen im Münster darstellt, zu Wort kommen.
Tilsit, das alte Preußen und die Wolfskinder. In unserer Sendereihe über Straßennamen in Münster, die an den historischen Deutschen Osten erinnern, möchte ich heute die Tilsiter Straße näher betrachten und Ihnen dabei auch die Provinz kurz vorstellen, in der diese Stadt liegt, die Provinz Ostpreußen. Bei dieser Gelegenheit werde ich auch an die tragischen Schicksale ostpreußischer Kinder erinnern, an die fast vergessenen sogenannten Wolfskinder. Doch der Reihe nach. Die Tilsiter Straße liegt im Ortsteil Ruxel. Dort gibt es am Ortseingang nahe der Schellenstiege ein kleines Viertel mit einigen ostdeutschen Straßennamen, darunter auch die Tilsiter Straße. Benannt wurde diese Straße, die unter der Postleitzahl 48161 zu erreichen ist, im Jahr 1974. Tilsit war einer der bedeutendsten Orte West- und Ostpreußens, nach Königsberg, Danzig und Elbing. An der im Unterlauf schiffbaren Memel gelegen, war Tilsit der Umschlageplatz für den Handel mit Russland und den baltischen Staaten. Für ganz Deutschland war diese Grenzstadt an der Memel ein Zentrum des Holzhandels und der Holzindustrie. Und mit zwei Brücken besaß es die einzigen Übergänge über den Unterlauf des Flusses, Übergänge ins Memelland und nach Litauen. Rund 60.000 Einwohner hatte diese Grenzstadt, die größte östlich gelegene Stadt Deutschlands. Aus der langen, wechselvollen Geschichte Tilsits hier nur die wichtigsten Fakten. Bereits Mitte des 14. Jahrhunderts bestand hier an der Memel eine später erweiterte Burg des Deutschen Ordens, die sich schließlich zu einer Stadt ausweitete. Tilsit wurde zum Mittelpunkt des nordöstlichen Ostpreußens. In langen Friedenszeiten blühte der Handel, besonders mit dem benachbarten Litauen. Im Juni 1807 trafen sich hier der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Und Zar Alexander, die Verbündeten im Kampfe gegen Napoleon. Nach der Niederlage der Preußen und Russen wurde hier, während der Anwesenheit der preußischen Königin Luise, der sogenannte Frieden von Tilsit geschlossen. Bis zum Zweiten Weltkrieg erlebte Tilsit eine wirtschaftliche Blütezeit. 1945 allerdings wurde die Stadt, die in der Hauptkampflinie lag, sehr zerstört. Nach dem Krieg wurde Tilsit mit dem übrigen Nordostpreußen russisch. Er erhielt den Namen Sowjetsk und wurde der Oblast Kaliningrad, also dem Bezirk Königsberg, zugeordnet. Derzeit hat die Stadt Sowjetsk, also Tilsit, rund 40.000 Bewohner, die aus Zentral- und Weißrussland zugezogen sind. Aus Tilsit stammen übrigens der bekannte Schauspieler Armin Müller-Stahl und der als Hauptmann von Köpenick bekannt gewordene Schuster Wilhelm Vogt. Am ehesten bekannt dürfte die heute weitgehend vergessene Stadt durch den nach ihr benannten Käse sein, der dort über Jahrhunderte hergestellt wurde, nämlich der kräftig gewürzte Tilsiter. Richtet man seinen Blick auf Tilsit, dann auch auf die Provinz Ostpreußen. Ostpreußen, das Land der dunklen Wälder und, wie es im Ostpreußenlied heißt, der dunklen Wälder und kristallenen Seen. Der Ursprung des Preußenlandes liegt bei dem aus der Christianisierung Preußens entstandenen Ordensstaat Preußen, der 1525 in ein selbstständiges Herzogtum Preußen überging. 1616 kam das Herzogtum durch Erbfall an Brandenburg und bildete mit diesem gemeinsam die Grundlage für das schließlich 1701 entstandene Königreich Preußen. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland große Teile des ehemaligen Preußenlandes, Westpreußen, den Danziger Bereich und das Memelland. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam die endgültige Katastrophe für die alte deutsche Provinz Preußen. In der Provinz Ostpreußen lebten 1944 vor Kriegsende rund 2,4 Millionen Deutsche. Rechnet man das damals mit Ostpreußen vereinigte Westpreußen und Danzig hinzu, lebten in Ost- und Westpreußen über 3 Millionen Deutsche. Nach der Flucht vor der Sowjetarmee lebten in Ostpreußen noch etwa 500.000 Deutsche. Im Danziger Raum, in Westpreußen und Pommern, waren etwa 1.500.000 Menschen zurückgeblieben, die zum Teil auch aus Ostpreußen stammten und zu einem großen Teil wieder zurückwanderten. Danach erhöhte sich die Zahl der Deutschen in Ostpreußen bis 1946 auf etwa 800.000. die aber dann ab 1947 vertrieben wurden. Etwa 500.000 Menschen sind in West- und Ostpreußen durch die Kriegsereignisse und die Vertreibung ums Leben gekommen. Nach Flucht und Vertreibung der Deutschen wurde der nördliche Teil Ostpreußens mit Königsberg Russland zugeschlagen, genannt Oblast Kaliningrad. Die Einwohnerzahl dieser durch Litauen und Weißrussland vom Mutterland getrennten russischen Exklave beträgt etwa 430.000. Der südliche und westliche Teil von West- und Ostpreußen ging an Polen. Deutsche leben heute kaum noch in den jahrhundertealten deutschen Provinzen. Und damit komme ich zu den sogenannten Wolfskindern. Bevor ich mich nun im dritten Teil meiner Ausführungen mit dem tragischen Los der Kinder im Nachkriegspreußen befasse, ein Blick zurück auf das alte Ostpreußen, das Land der dunklen Wälder, das Erich Hannighofer in seinem Ostpreußenlied, der Landeshymne Ostpreußens, so wunderbar beschrieben hat. Mit der Besetzung durch die Sowjetarmee brach das Chaos in Ostpreußen ein. Unabhängig von den Kriegshandlungen wurde ohne Rücksicht auf persönliche Schuld willkürlich getötet. Die Zahl der vergewaltigten Frauen ging in die Hunderttausende. Kinder irrten getrennt von ihren Familien oder nach Verlust ihrer Angehörigen in den Trümmern der Dörfer und Städte umher. Auf der Suche nach Essen, einer Unterkunft, auch nach Angehörigen, versuchten sie in Kellern, Scheunen, im Wald und unter Trümmern zu überleben. Ihre Nahrung bestand aus in Kellern gefundenen Konserven, aus Getreideresten, auch aus den nahrhaften Brennnesseln, aus Gras und sonstigen Pflanzen. Fleisch schnitten sie aus den Kadavern toter Tiere, hauptsächlich aus Pferden. Die 4- bis 12-Jährigen hatten kaum Kleidung und Schuhe. Sie waren unterernährt, hatten aufgeblähte Bäuche und dünne Ärmchen. Ihre Zähne fielen aus. Auf der Suche nach Essbarem kamen immer mehr in den Raum Tilsit und erreichten schwimmend durch die Memel oder über die Brücken das Memelland oder Litauen. Es waren tausende solcher heimatloser Kinder. Allein von den Russen aufgegriffen und in sowjetische Kinderheime gebracht, wurden bis Herbst 1947 über 4000 Kinder. Viele Kinder aber flüchteten und versuchten, nach Litauen zu gelangen, denn schon vielen anderen war dies gelungen und es hatte sich herumgesprochen, dass sie dort im Allgemeinen freundlich aufgenommen und versorgt wurden. Eine Historikerin schätzt deren Zahl auf über 5000. Es ist bekannt, dass es viele hundert Adoptionen deutscher Kinder in Litauen gegeben hat. Häufig waren die Kinder so klein, dass sie ihre Muttersprache vergaßen und sich bis heute noch für Litauer halten. So war die kleine Luise aus dem Ort Schwesternhof von Litauern aufgenommen und adoptiert worden. Durch Zufall fand sie ihre deutsche Sprache wieder, als sie in einem Schaufenster einen Hampelmann sah. Plötzlich blitzte dieses Wort auf: Hampelmann. Und so fand sie ihre Muttersprache wieder, die sie allerdings wieder neu erlernen musste. Doch nicht immer wurden die Wolfskinder so herzlich aufgenommen. Sie arbeiteten als Stall- und Hütejungen, Boten, Hausmädchen, als Hilfskräfte. Die Litauer nannten die deutschen Kinder Vokietukai. Der Krieg hatte diesen Vokietukai, die Eltern, das Heim, ja auch die Sprache geraubt und somit auch ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Heute, 70 Jahre nach den tragischen Ereignissen, leben nachweislich noch 80 Wolfskinder in Litauen, die von Deutschland einen Zuschuss zu ihrer Rente erhalten. Im memelländischen Mirkirten gibt es seit 1992 zur Erinnerung an die nach Litauen geflüchteten ostpreußischen Kinder ein im Volksmund sogenanntes Wolfskinder-Denkmal. Und auch in Deutschland gibt es seit Mai dieses Jahres eine Gedenktafel, die an das schwere Schicksal tausender Jungen und Mädchen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Dieses Denkmal, den Wolfskindern Ostpreußens gewidmet, befindet sich am Altvaterturm in Thüringen.
In den 1980er Jahren entstand die Bewegung für die Perestroika, Sąjūdis, in Litauen, die für Demokratie und nationale Autonomie eintritt. Während dieser Zeit sang man bei nationalen Versammlungen und friedlichen Demonstrationen traditionelle Volkslieder. Hunderttausende versammelten sich auf öffentlichen Plätzen und sangen. Das Volk machte damit seine Meinung zu der sowjetischen Okkupation deutlich. Diese Zeit ging auch als singende Revolution in die Geschichte ein. 1990 erklärte Litauen seine Unabhängigkeit, was seinerzeit von den Sowjets mit heranrückenden Panzern und Soldatenaufmärschen beantwortet wurde. Der seinerzeitige Parlamentspräsident Vytautas Landsbergis rief seine Landsleute um Hilfe. Die Parlamentsangehörigen verschanzten sich im Gebäude des Parlaments. 150.000 Zivilisten errichteten Barrikaden aus Sandsäcken und Betonklötzen und bildeten Menschenbarrieren gegen die heranrückenden Panzer. Aus dieser Zeit berichtet Katrin Bornmüller bei einem Besuch bei Virgilius Tschepaitis, einem Zeitzeugen und aktiven Mitstreiter in Vilnius, der Hauptstadt, beim Freiheitskampf der Litauer. Hören wir zunächst Katrin Bornmüller, die Ehrenvorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Sektion Deutschland.
Ich arbeite ehrenamtlich für die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und habe an 10 KZE-Konferenzen teilgenommen und sehr viele Exil-Litauer und Letten auch kennengelernt. Und bei der KSZE 1990 in Kopenhagen habe ich mit den Litauerinnen, die ich in Paris kennengelernt hatte und auch in Madrid schon, Virgilius Schepaitis kennengelernt. Und das war wirklich ein großes Erlebnis. Litauen war zu dem Zeitpunkt noch nicht anerkannt.
Ja, was?
Die Unabhängigkeitserklärung war vom Parlament verabschiedet, aber die entscheidende Unabhängigkeitserklärung war noch nicht unterschrieben. Und Virgilius Schepaitis gehört zu den Begründern der Freiheitsbewegung Sayudis. Die wurde wann gegründet?
Na, das bin ich jetzt der Erste.
Ja, mit Landsbergis wurde sie gegründet. In welchem Jahr, wollte ich wissen? 1988. Und die haben also für die Unabhängigkeit gekämpft, und zwar ja ein sehr schwieriger Kampf, das wurde ja auch im Fernsehen im Westen gezeigt. Wir sind befreundet geblieben. Und Herr Schepaitis hat mit Landsbergis an den Unterschriften der Unabhängigkeitserklärung mit Gorbatschow in Moskau teilgenommen. Das ist ja ein historischer Moment. Danach war der Überfall der OMON-Truppen. Nein, war das danach oder davor?
Bevor.
Die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde. Der 13. Januar 1991 war ja der Überfall der OMON-Truppen in allen drei baltischen Staaten und 13 Menschen kamen ja zu Tode.
Können Sie das noch erläutern? Was war dieser Überfall?
Ja, das hatte Gorbatschow initiiert. Der wollte sie davon abhalten, dass sie die Unabhängigkeit bekommen. Aber das war also ein richtiger Kampf. Aber die baltischen Staaten haben durchgehalten und haben es ja schließlich auch erreicht. Und Island war das erste Land, was die Unabhängigkeit anerkannt hat. Ich erinnere mich noch, wie bei uns gekämpft wurde darum, dass man Litauen anerkennt.
Wir waren ja auch im Parlament gewesen und dieses Parlament wurde auch geschützt.
Ja, also ich wurde dann 1991 von unserem Gründer und Geschäftsführer Ivan Agrusov gefragt, ob ich nach Litauen fahre, um Landsbergis zu treffen. Und mein Mann hat sofort gesagt, das machen wir. Und wir sind mit einer Deutschen aus Litauen, unserem ältesten Sohn, und mein Mann und ich dann nach Litauen gefahren, was gar nicht einfach war. Die Polen wollten uns nicht aus Polen rauslassen. Wir hatten also Visa über Brest, aber es war ja dieser Überfall gewesen. Und deshalb haben wir gesagt, wir fahren jetzt direkt. Und die Deutsche aus Litauen, die hat also 2 Stunden mit den Polen verhandelt und hat es schließlich erreicht, dass wir durch durften. Und die Sowjets standen in der Mitte, machten gar nichts mehr. Und der litauische Zoll stand in einem Straßenbahnhäuschen und freute sich, dass wir kamen. Und wir kriegten Stempel und unsere Pässe. Und dann sind wir in das Büro von Sayudis gegangen. Das habe ich ja gezeigt. Und dort habe ich Eduardas Protasimskas kennengelernt, der Gästebetreuer von Landsbergis war. Und er hat den Termin mit Landsbergis dann gemacht. Und so sind wir ins Parlament gekommen. Das Parlament war mit Sandsäcken verbarrikadiert und die Betonplatten, die ja heute noch da stehen, die waren überall. Und dann gab es ganz scharfe Kontrollen und wir beide haben uns im Parlament getroffen sofort. Und noch 2 andere, die ich kannte, habe ich dann auch getroffen. Denn ich hatte im Jahre 1990 für den damaligen Gesundheitsminister Dr. Olekas Termine bei der CDU in Trier, in Mainz und in Bonn gemacht. Keine Partei wollte Litauer empfangen, aber die haben das dann gemacht. Und wir hatten auch schon einen Draht zum Rotkreuzkrankenhaus, da hatte ich Apothekerinnen kennengelernt. Und ich hatte schon beschlossen mit ihm, weil Litauen so arm war, dass ich Hilfstransporte organisieren würde. Und der erste nach Litauen ging 1990 im November mit meinem ältesten Sohn und 5 Studenten nach Litauen. Das ist auch eine Geschichte, die ist ein Buch wert. So dramatisch war die wirklich. Ja, wir sind im Kontakt geblieben, wir haben uns besucht immer mit meinem Mann. Ich war 6-mal, jetzt heute zum 7. Mal in Litauen. Und es ist eine schöne Freundschaft.
Wie Katrin Bornmüller erwähnte, ging dieser Unabhängigkeitskampf nicht ganz ohne Blutvergießen ab. Heute noch sieht man am Parlament die Bilder der 14 freiwilligen jungen Leute, die den Fernsehturm mit ihren Leibern schützten und dabei zu Tode kamen. Vollkommen unerwartet und unerklärlich machten die sowjetischen Panzer vor dem Parlament kehrt. Das Ziel der Litauer war erreicht. Der entscheidende Tag, der 13. Januar 1991, ist heute litauischer Feiertag. Als Gelegenheit, das frühere KGB-Gefängnis für politische Gefangene, heute Museum, zu besichtigen.
That cell at the end of the corridor is usually mistaken by tourists as toilet. It's not a toilet, it's a penalty cell. It's a solitary confinement, cooler, as we call it. Guardians call that cell a cell refrigerator because this is really cold place, and a person was held inside without any warm clothes. Majority of those who were held inside, they were not breaking any prison's rules. They were only not giving any information to KGB officers. And actually, these prisoners were held there only with a half a liter of water for a few days without any warm clothes and with no food. And actually, after a few days, they are starting to feel really thirsty, hungry, cold, and they start stucking on the wall. And actually, what happens then, they are taken to the interrogator's room, and interrogator is now offering you warm clothes, food, and a paper to write an agreement to co-work with KGB, to give all the information about your friends, about your family. And actually, majority of those, they agree to co-work, in case to never come back again to the terrible cell.
Diese Zelle stellte also eine besonders perfide Art von Folter dar. Besonders kalt, keine warme Kleidung, ein halber Liter Wasser für einige Tage, keine Nahrung. Nach einer gewissen Zeit wurde dem Gefangenen warme Kleidung, Essen und Trinken und ein Blatt mit Fragen über seine Familie, Nachbarn und Freunde vorgelegt, die er in der Regel aus Angst vor weiterer Folter beantwortete. Es gab aber auch erfreuliche Begegnungen auf dieser Reise, die die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Sektion Deutschland, Vorsitzender Edgar Lamm und der Bund der Vertriebenen Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender Hans-Günther Paplies und Roswitha Möller, Münster, organisiert und begleitet hatten. So gibt es also auch noch deutsche Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, die sich zum Beispiel in Memel, heute Klaipeda, zum deutsch-litauischen Verein zusammengeschlossen haben. Magdalena Piklaps, die Vorsitzende, erzählte, wie es ihnen nach dem Ende des Krieges ergangen war und was sie heute so leisten.
Ich heiße herzlich willkommen in der Begegnungsstätte des Vereins der Deutschen in Klaipeda, früher Memel. Wir sind die alten Memeländer, die hier geblieben sind und nicht geflüchtet haben. Unsere Eltern, wir waren damals als Kinder. Und unsere Eltern haben nicht geflüchtet, 1944. Die erste Flucht nach Deutschland war ja im August. Und das letzte Mal war am 14. Oktober 1944. Da mussten alle weg von hier. Und es mit Wagen und Pferd und alles, das werden unsere Damen erzählen, wie die Flucht war, wie sind weiter die Leute gelaufen. Ein Teil ist hier geblieben. Ich spreche nicht nur über die Stadt, sondern über das Land. Denn unsere Väter, zum Beispiel mein Papa, war auch als Soldat und war weg. Und wir 1945 zurückkamen aus russischer Gefangenschaft. Er war eingekesselt bei Chudovo. Und dann hat Mutter gesagt, lauf, denn Papa ist gekommen. Und da guckte ich so, der fremde Mann, der war mein Papa. Weil wie er wegging, war ich zu klein. Und wie er kam zurück, ich habe alle Jahre ihn nicht gesehen. So war es. Ja, 1989, auf der Initiative von unseren Leuten, die hier geblieben waren oder zurückgekommen sind. Ein Teil hat geflüchtet und ist zurückgekommen. Auf Initiative der Leute haben wir gegründet Deutsch-Litauischen Kulturverband. Am 23. April haben wir schon unsere erste Satzung. Und 1993 haben wir uns umgenannt, Verein der Deutschen in Klaipeda. Das heißt, im Verein haben sich damals beworben alle deutschstämmige Leute, die noch hier geblieben, die keine Angst hatten, sage ich so, weil 1989 war ja Litauen noch nicht frei. Es war noch UdSSR, Republik Litauen. Geschichte Memellandes brauche ich vielleicht nicht vorstellen. Ganz kurz, bis 1920 waren wir Deutsches Reich. Von 20 bis 23, nach dem Versailler Vertrag, waren wir drei Jahre unter Französen. Denn von 23 bis 39 waren wir Republik Litauen. Von 39 bis 45 waren wir wieder Deutsches Reich. Und 45 bis 1990 waren wir UdSSR, Republik Litauen. Und ab 1990 sind wir jetzt Republik Litauen. Es heißt, wir, unsere Generation, haben nur mitgemacht, Deutsches Reich, UdSSR und jetzt Litauen. Es war auch so, wir haben ja Nachkriegszeiten haben wir unsere Sprache verlernt, vergessen. So als Kinder haben wir angefangen Deutsch, dann wurde man zugemacht und dann musste man schweigen und dann mussten wir uns lernen wieder Litauisch und später in der Schule Russisch. Wie Litauen frei wurde, konnte man frei sprechen und sich benennen, unsere Nationalität wieder zurückbekommen, weil unsere Eltern hatten ja, ich spreche über Memeland, nicht über ganz Litauen, Memeland. Litauen war ja UdSSR, Groß-Litauen war ja UdSSR schon 1940 und wir noch 45 Memeland, das Memeland. Unsere Eltern hatten ja deutsche Pässe, die wurden weggenommen und automatisch wurden alle eingetragen, dass die Litauer sind. Es heißt, es gab hier keine Deutsche, es waren nur Litauer. Und dann, wie Litauen frei wurde, bekamen wir neue Pässe. Es heißt, man konnte eintragen Nationalität, Bürger, Staatsbürgerschaft Litauer, aber Nationalität eintragen konnten wir, alle Minderheiten konnten das machen, nicht nur wir. Und die Leute, die das nicht begriffen haben, die, ach so, wir waren 50 Jahre Litauen auf, na, ausführlich auf dem Lande. Wir waren 50 Jahre Litauer, wir bleiben auch. Und in Pass ließen sie sich eintragen, Litauer. Und jetzt kam es so, die haben eine, wie Litauen frei wurde, wie wir, konnten wir Antrag stellen auf Reise nach Deutschland. Und die Leute, die freiwillig sich eingetragen haben, dass die als Litauer sind, die bekamen nicht die Genehmigung, die, jetzt sind wir in der EU. Später, ab 2005. So, wir sind in der EU, but es heißt, wir können jetzt frei reisen, dort arbeiten und alles Mögliche. Aber bis dahin, wir können das machen auch jetzt. Wir sind nicht anerkannt, wenn wir dort kommen, als Spätaussiedler. Naja, so, dann haben wir uns den Chor gegründet, dann haben wir die Zeitung Deutsche Nachrichten für Litauen haben wir gegründet. Leider mussten wir einstellen, diese Zeitung, weil wir keine Unterstützung bekamen, seitdem wir in der EU sind. Das heißt, 2005 haben wir Januar, Februar und März noch herausgegeben und weiter bekamen wir, BMI hat uns nicht mehr Geld gegeben. Das Haus wurde, es war eine Ruine und es wurde 1996 mit Hilfe von Bundesministerium, BMI, wurde renoviert. Es war eine Ruine, ohne Dach, ohne Fenster, ohne was. Heute haben wir ein schönes Haus mit Mitteln. Die Betriebskosten wurden von Deutschland bezahlt. Das heißt, Heizung gleich eingetragen wurde in diesem Vertrag. Das muss ein Leiter hier ständig sein. Das Haus muss ständig offen sein. Ein Leiter, denn Buchhalterin halbe Stelle, Putzfrau, Hausmeister. Leider mussten wir, für kulturelle Arbeit kamen von Bosch-Stipendiaten, kamen uns geholfen, unsere Kulturprogramme zusammenstellen. Und so ist entstanden, diese Stipendiaten kamen bis wir in EU ist. Alles wurde gestrichen. Es heißt, wir sind unter einem Dach, es ist so wie in Deutschland, wir bekommen jetzt keine Unterstützung für das Haus, für Gehalt, Betriebskosten, nur für unsere kulturellen Projekte. Wir machen einen Antrag und das wird abgegeben in BMI. Die schauen durch und zustimmen ja oder nein. Das ist für unsere Projekte. Denn am Anfang 1992 haben wir auf Initiative des Vereins Hermann Sudermann gegründet, Gymnasium zurzeit, 7 Jahre schon. Wir sind gelaufen von Haus zu Haus, wo wir wussten, wo unsere Memeländer wohnen, befragt, ob die Enkelkinder zur Schule oder Kinder noch derzeit, ob die möchten sowas haben. Und 1992 begonnen wir mit 90 Kindern, mit 4 Klassen. Aber ich habe erfahren, Sie fahren zum Sudermann-Gymnasium und da werden Sie ausführlich alles wissen.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in dir still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren das alles sind ein vergebliche Berge, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauer entzwei. Die Gedanken sind frei.
Nach dem deutsch-litauischen Verein in Memel, Klaipeda, fuhren wir nach Heidekruch, Silute. Auch dort gibt es noch einen deutschen Verein mit Zeitzeugen und ihren Nachkommen. Das Besondere in Heidekruch ist die evangelische Kirche, die noch von 1926 aus deutscher Zeit stammt. Das Besondere in dieser Kirche ist eben die Ausmalung hinter dem Altar, die 73 Zeugen der Kirche zeigt, aus der Bibel, aus der Kirchengeschichte, Dichter, Denker und Musiker. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mal wieder in unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 6. September um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Ich glaube, Oma, du sitzt auf einer Wolke und schaust mir hier unten zu. Üb Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tue. Mit der Pünktlichkeit ist es noch immer nicht besser, doch ich dusche jetzt zweimal am Tag. Schneide Kartoffeln noch heut mit dem Messer und esse nicht auf, was ich nicht mag. Und in Notfällen fange ich noch heut an zu schwindeln, doch ich falle auf Schwindeln nicht mehr rein. Ich mag noch immer mit Streichhölzern zündeln, und auch meine Kleidung gilt nicht als fein. Mit der Diplomatie steh ich noch immer auf Kriegsfuß, doch ich suche jetzt nicht mehr gleich Streit. Tu auch nicht mehr, als ich unbedingt tun muss. Ich bin zwar klüger, doch längst nicht gescheit. Ich glaube, Oma, du sitzt auf ner Wolke und schaust mir unten zu. Gib Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tue. Der nötige Ernst geht mir häufig abhanden, doch ich kann schon ein ernstes Gesicht. Es fällt mir recht leicht, bei den Frauen zu landen, doch längere Zeit hielt es leider noch nicht. Was ist das Fazit des bisherigen Lebens? Was habe ich von dir nicht kapiert? Waren deine Ratschläge völlig vergebens? Ich glaube nicht, ich hab's ja probiert. Ich bin ganz sicher, wir würden jetzt flachsen, wir haben's früher immer getan. Du würdest sagen, du wirst nie erwachsen, werd ich schon noch. Bestimmt irgendwann. Ich glaube, Oma, du sitzt auf ner Wolke und schaust mir hier unten zu. Gib Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tue.